Wie viele wissen, sind wir ja hier ein Ost-West-Projekt. Quichotte wurde in der BRD geboren, ich hingegen wurde in der BRD geboren. Ich habe die Zeit der Teilung aber nicht miterlebt, während Quichotte mehrere Jahrzehnte im geteilten Deutschland verbracht hat, alles aufgesaugt hat an Eindrücken, Kennedy live vom Schöneberger Rathaus gesehen hat. Also wirklich, wir sind ein Podcast der Gegensätze. Und heute befassen wir uns mit lustigen, skurrilen und bescheuerten Geschichten aus dieser Zeit.
Ich bin gerade zurückgeworfen worden in die Kuba-Krise, als ich gehofft habe, dass sich das Ganze nicht noch eskalierend auswirkt. Ja, herzlich willkommen in diesem Sinne zum Weltmeisterschaft des Schwachsinnstreff hier mit Jonas Greiner und Quichotte. Genau, heute geht es um Ost und West und Kurioses aus der Zeit der Teilung. Und ich würde sagen, natürlich...
Einen herzlichen Gruß aus der Regie an dieser Stelle. Ich möchte kurz auf die letzte Folge eingehen, beziehungsweise auf den Punktestand. Es steht tatsächlich 20-19. Jonas Greiner hat einen Punkt gut gemacht. Und zwar haben die Leute sich tatsächlich bei der Folge Banden für die Götze-Brüder entschieden, die ihnen doch am kuriosesten erschienen. Also von daher Glückwunsch. Du kommst näher.
So sieht's nämlich aus. Danke, liebe Regie. ich würde sagen, beim letzten Mal habe ich angefangen. Jonas, wie sieht's aus? Hast du Bock?
Sehr gerne. Dann fange ich kulinarisch an. Und zwar mit dem ersten Thema, mit der ersten Story, die Kettwurst. Ich weiß nicht, ob du die Kettwurst kennst, aber selbst wenn du sie nicht kennst, wird sie dir bekannt vorkommen.
Ich kenne vor allem die Mettwurst, aber gut.
Die Mettwurst, auch was Schönes, ja. Die Kettwurst ist nicht sehr viel aufwendiger, würde ich behaupten. Aber ich fange mal von vorne an. Und zwar in der DDR, das wissen ja die meisten, musste man sich ja in jeglicher Hinsicht versuchen, vom imperialistischen Westen abzusetzen und einfach alles anders zu machen. Aber trotzdem halt so, dass es irgendwie doch da war. Ja, also die Leute wollten das ganze Zeug, aber die DDR-Führung hat natürlich gesagt, ja, aber es muss schon so sein, dass unsere Ideologie da drin steckt und nicht die kapitalistische Ideologie.
Selbstverständlich.
Deswegen wurden viele Produkte einfach ganz banal kopiert. Und zwar nicht nur Produkte, die man kaufen kann, sondern auch ja Trends. Zum Beispiel der Lipsy. Der Lipsy, das ist ein Tanz, den hat die SED als vernünftige Alternative zum Rock'n'Roll entwickeln lassen von Musikern. Da wurden Musiker hingesetzt, entwickelt einen Tanz und zwar einen, der zu uns passt und der nicht dieses, wie es Walter Ulbricht damals gesagt hat, nicht dieses Yeah, yeah, yeah aus dem Westen, diese Eintönigkeit und dieses Yeah, yeah, yeah. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck kopieren müssen, der aus dem Westen kommt? Hat er damals so gesagt. Und genau, dann wurde der Lipsy als vernünftige DDR-Alternative entwickelt. Und es gab die tolle Werbung mit dem Satz, tanz mir den neuen Lipsy-Schritt, denn das ist schick, denn das ist schick.
Ja, das klingt richtig fesch.
Das klingt richtig fesch.
Knorke.
Das ist vor allem auch große Aussicht auf Erfolg, wenn der Staat dir deinen neuen Trend dorthin legt. Und das ganze anderes Beispiel wurde auch gemacht bei Popgymnastik. Aerobic quasi, die ostdeutsche Variante von Aerobic. Weil Aerobic, das geht ja eigentlich gar nicht. Das müssen wir also 1:1 kopieren, aber anders nennen, damit natürlich nicht diese kapitalistische Ideologie da drin steckt, sondern nur die sozialistische Ideologie. Genau, und das hat man dann eben auch bei Speisen gemacht. Die Grilletta gab es, das war die ostdeutsche Antwort auf den Hamburger. Und die war nicht wie ein Hamburger, also es war ein Brötchen, also kein Bun, sondern wirklich so ein Doppelbrötchen und da war eine Frikadelle drauf.
Ja. Frikadellenbrötchen.
Die ostdeutsche Antwort auf den Hamburger. Und die Kettwurst ist ähnlich spartanisch, möchte ich behaupten. Das ist die sozialistische Antwort auf den Hotdog. Denn es gab folgendes Problem. Das hat die Staatsführung nach vielerlei Analysen bemerkt. Auf dem Alexanderplatz waren zu viele Touristen und es gab ein zu geringes Angebot an Speisen dort. Und jetzt dachten die sich, viele Leute, die müssen schnell versorgt werden, da müssen wir was machen. Heute würde sich das innerhalb von 2 Minuten dadurch erledigen, dass Hanna aus Friedrichshain sieht, da geht was, würde ein Kleingewerbe anmelden und schon einen Tag später gäbe es dort dann Haferdrink und Brownies, vegane, im Angebot oder alles Mögliche einfach. Das würde sich heute einfach von selber regeln. Jemand hätte eine coole Idee, würde die dort machen, fertig ist es. In der DDR ging das natürlich nicht. Da muss das natürlich vom Staat gelenkt werden, der dann höchstpersönlich feststellt, da ist ein Versorgungsengpass und passend dazu hat die DDR-Führung dann eben eine Reihe von Wissenschaftlern vom, Achtung, Rationalisierungs- und Forschungszentrum Gaststätten, Hotels und Gemeinschaftsverpflegung betraut mit dieser Aufgabe. das zu lösen, dieses Versorgungsproblem. Also es war eine unglaublich effektive Denkfabrik, die da quasi ein Think Tank, der da am Werk war. Und die waren auch schon, die hatten sich schon Namen gemacht, weil die haben damals schon mit der Erfindung der Grilletta einen echten Coup gelandet. Und es ist wirklich ohne Scheiß, die waren, also in einem Labor wurde das quasi, also von Wissenschaftlern, ne, wirklich wurde das durchdacht und entwickelt. Und weil du dich jetzt die ganze Zeit schon fragst, wie kann ich die Kettwurst zu Hause nachkochen? Henslers schnelle Lummer. Es ist eine Bockwurst im Backofen, die dort erhitzt wird. Und dann nimmst du ein längliches, weiches Brötchen, das fachlich auch als Kettling bezeichnet wird.
Ah, okay.
Und das wird auf so einen heißen Metallzylinder gespießt, der auch extra entwickelt wurde, um das quasi auszustanzen, um da einen Hohlraum reinzubohren. Und das Brötchen wurde dann gleichzeitig dadurch erwärmt. Und dann kam die Wurst, die vorher in Ketchup getunkt wurde, da rein, in das Brötchen. Das war die eine Variante. Sie haben dann gesagt, komm, wir bieten gleich zwei Dinge an. Andere Variante war Ketchup in den Kettling reinschütten und dann die Wurst reinstopfen.
Ja, geschmacklich bestimmt ein Riesenunterschied.
Ja, also ein, ja, im Prinzip ein Brötchen mit Ketchup und Würstchen. Ausgehöhlt. Ungefähr genau das, was man nachts um zwei sich bekifft, noch irgendwie fix erdenkt. Ja. Oder was man macht, wenn man 2004 zum letzten Mal eingekauft hat und im Kühlschrank nichts mehr anderes liegt. Also es ist wirklich eine Speise, die auch von einem Dreijährigen erfunden wird.
Was ja per se nichts Schlechtes ist.
Was per se nichts Schlechtes ist, aber dafür gab es in der DDR ein Wissenschaftszentrum, die das quasi erdacht haben und sogar einen Preis für, Zitat, ausgezeichnete Leistungen für das Exponat Versorgungslösung Kettwurst auf einer Messe, wo das quasi dann auch präsentiert wurde.
Absolut verdient.
An dieser Stelle noch ein unnützer Fun Fact. Ich weiß nicht, ob du drauf kommst, aber auch das ist ein geniales Beispiel von staatlicher Überregulierung zu DDR-Zeiten, weil auch da haben sich viele Leute lange Gedanken gemacht. Weißt du, woher der Name Kettwurst kommt?
Ich hätte jetzt gesagt von Ketchup und das war's.
Und Wurst.
Ja.
Richtig,
ja.
Eine Zusammensetzung.
Ja. Guck.
Unfassbar, zu welch astronomischen Leistung der Sozialismus in der Lage war. Im Vergleich zu diesem kapitalistisch-ideologischen Hotdog. Ja?
Ja.
Nimm das imperialistisches Würstchen.
Auf jeden Fall, das ist, passt auf jeden Fall hervorragend. In den 5-Jahres-Plan auch rein. Das ist einfach eine gute Idee.
Ich weiß nicht, ob die das in 5 Jahren geschafft haben. Ich glaube, es hat länger gedauert, aber ja.
Kann gut sein, aber egal. Auf jeden Fall gut. Ey. Also,
super Beispiel für diesen Gegensatz und dieses alles muss irgendwie der Ideologie passen und alles muss vom Staat geregelt werden, weißt du, wo du heute sagst, Alter, was kümmert es, also was juckt es die Bundesregierung, ob auf dem Alexanderplatz genügend Imbissbuden stehen?
Naja gut, aber das war natürlich ein Politikum, ja, na, definitiv.
Voll, natürlich.
Aber ich bin, also ich gehe ein bisschen ab von meiner ursprünglichen, von meinem Plan, aber ich habe da einen sehr guten Ergänzungspart zu, natürlich von westlicher Seite.
Die Senfwurst.
Genau. und zwar den Cola-Wurf. Das möchte ich doch sagen und erzählen, diese Geschichte. Weil es gab natürlich schon auch eine Cola im Osten, und zwar die Vita-Cola, ist also die bekannteste.
Gibt es immer noch.
Ich weiß.
Und die ist in Thüringen
ich
auf,
weiß,
nach
das
wie vor
doch.
Auf der 1.
Das ist, wäre, hätte ich doch später erwähnt noch, ja. Du kleiner Otto. nimm mir hier meine Storys vorweg. Und es gibt natürlich noch die Club-Cola gibt es nicht mehr, aber die gab es früher. Und das war natürlich, das waren Alternativen zur Coca-Cola. Also
Ostar-Cola gibt es auch. Die
Ostar-Cola gab es auch, genau, die habe ich auch gesehen. Der Punkt ist der, man hat natürlich versucht, diesem westlichen kapitalistischen Konstrukt Coca-Cola was entgegenzusetzen, und die Vita-Cola, die schmeckt ja wirklich auch gar nicht so übel. Also das ist ja einfach eine gute Cola.
Weil da noch ein bisschen Zitrone mit drin ist.
Ja, ist okay auf jeden Fall. Und der Cola-Wurf hat sich nun folgendermaßen zugetragen. Es gibt, ja, muss man an der Stelle auch fairerweise sagen, wir haben uns ja auf Kurioses aus der Welt der Teilung geeinigt. Jetzt ist der Cola-Wurf einen Tag nach der Wiedervereinigung passiert. Ich bin da aber der Meinung, das kann man gelten lassen.
Fragen wir doch mal die Regie.
Weil zu dem Zeitpunkt natürlich noch sehr, sehr viele Menschen den Gang hinüber noch gar nicht gewagt hatten. Und da hat sich ein Mensch gedacht, das ist doch eine geniale Idee, wenn ich sofort, wo jetzt die Mauer im Endeffekt auf ist, einen Akt des Managements, des Marketings vollziehe für meine Firma. Der hat nämlich seines Zeichens bei Coca-Cola gearbeitet und war Geschäftsführer in der Coca-Cola-Konzession Berlin-Lichterfelde. Und dieser sogenannte, beziehungsweise was heißt sogenannte, er hieß einfach so, Paul Gerhard Ritter, hat sich überlegt, ich fahre einfach mit so ein paar Kisten Cola, also mit Dosen, fahre ich an die Mauer und zwar bei der Glienicker Brücke und schmeiß die darüber. Und dann kommen sie schon und werden sich das holen. Und genauso ist es passiert. Am 10. November 1989 hat er die Dinger darüber geschmissen und die Leute waren total begeistert und haben sich die Coca-Cola da aus diesen Kisten geholt.
Okay, dann ist es ja aber noch nicht nach der Wieder, dann war es ja nur nach Mauerfall.
Da ja, ist man eben, ja noch in der deswegen geteilten sag ich Zeit, okay. Ja, es ist noch so im Rahmen, aber ich, genau, Mauerfall.
Viel Wirbel um nichts hier.
Ja, ist richtig. die offizielle Wiedervereinigung gab es noch nicht, aber es, ich meine ja, ne, es sind ja viele Leute noch da gewesen, die Mauer ist gefallen, bla bla, aber genau, der ja, hat da einfach rübergeschmissen
und riskiert in dem Moment nicht mehr, dass man erschossen wird
so,
dabei.
Genau, das. Und der Typ war halt offenbar wirklich, also ich weiß jetzt nicht, ob es an dem Produkt liegt, aber er hatte recht, also er sollte recht behalten. Die Leute im Osten sind voll drauf abgegangen, Coca-Cola hat sich in rasender Schnelligkeit verbreitet und bis heute überall, bis auf Thüringen, die Vita-Cola abgelöst. Und ja, das Ganze ist vor allem interessant, weil diese ganze Geschichte, er dachte ja schon, es war so eine, wäre so ein Marketing-Ding. Was er auch gemacht hat, ist, und da weiß ich jetzt nicht so genau, ob das auch eine ideologische Geschichte ist, denn der Typ kam tatsächlich aus dem Osten. Also er war aus, ich weiß jetzt nicht genau, ob er geflohen ist, aber er kam aus dem Osten, ist dann in den Westen rüber, hat sich zum Konzessionsgeschäftsführer von dieser Niederlassung in Berlin-Lichtenfelde hochgearbeitet und ist dann nicht nur hingegangen und hat diese Dinger über den Zaun geschmissen, sondern er hat auch mit, also später LKW-Ladungen Coca-Cola rübergeschickt in den Osten. Und er hat Folgendes gemacht, er hat einen kleinen Stand aufgebaut im Westen, in Westberlin, und ist dann halt, hat die Leute aus dem Osten empfangen mit einem kühlen Glas Cola. Und ist wohl, also der war, der lebt, hat gelebt für Coca-Cola.
Das klingt aber auch so ein bisschen nach so einem Cola-Doppelagenten. Der hat bei Vita Cola sich die ganze Know-how quasi angeeignet.
Das kann gut sein, ja.
Und
ja,
ist dann rüber.
Ja, ja, oder halt bei der guten alten, weiß ich nicht, Club Cola. Also er ist auf jeden Fall ein Macher gewesen. Der hat da Bock drauf gehabt. Ich weiß nicht warum, aber er hat's gemacht. Und nun, jetzt ist es so, ich hatte mir so schön vorbereitet, dieses ganze Thüringen-Ding noch in Szene zu setzen. Das hast du mir so schön kaputt gemacht hier. Ich wollte noch so diese alte Asterix- und Obelix-Geschichte. Nein, ein wehrhaftes Bundesland leistet immer noch erbitterten Widerstand. Ich hatte mir das alles so schön gegen das schwarze Kapitalistengesöff. Aber gut, jetzt ist es passé. So, so klein dieser Akt der Werbung auch scheint, offenbar hat sich die Marke tatsächlich wirklich in der Folge im Osten sehr gut verbreitet und somit hat dieser ehemalige Ossi, Wessi Ritter einen maßgeblichen Anteil an dem Erfolg der Coca-Cola Company auch im Osten geleistet. Ich bin aber nicht sicher, wie gesagt, ob nicht das Produkt vielleicht ohnehin großen Absatz gefunden hätte. Ich weiß es nicht. Er hat jedenfalls alles dafür getan und hatte Erfolg damit.
Ich tendiere zu B.
Ja.
Und es tut mir leid, dass ich natürlich meinem überschwänglichen Lokalpatriotismus dir diese schöne Umschreibung der Thüringer Situation weggenommen habe.
Ja. Das muss dir auch leid tun. Das darf dir ruhig auch leid tun. Weil ich mich da wirklich, ich hatte mich da so, also auch im positivsten Sinne habe ich mich da, fand das ja gut. Ich bin ja auch immer für die Leute, die den Kapitalismus mit Füßen treten, wo es nur geht. Und da muss ich sagen, hat sich Vita Cola und die Club Cola offenbar, also vor allem die Vita Cola, ja gut behauptet in Thüringen.
Ja, in Thüringen sind halt die lokalen Familienunternehmen, werden da halt noch gestärkt und nicht nur große Weltkonzerne.
Oder, was natürlich auch nicht unwahrscheinlich ist, dass Coca-Cola nach Thüringen einfach nicht liefert. Das kann natürlich auch sein, weil es einfach zu dünn besiedelt ist und man sagt sich so, ach komm,
was soll's. Das ist auch eine mögliche Erklärung, aber ich meine, ich hätte mal so eine Dose irgendwie an der Tankstelle gesehen.
Echt? Ja. Verrückt.
Das war, glaube ich, so.
Ja gut, das ist ja scheiß Shell, ey.
Aber tatsächlich muss ich sagen, es ist auch einfach geschmacklich ein Riesenunterschied zwischen diesen beiden Cola-Marken und
Ja, man kann das so als alternatives Getränk einfach betrachten, also als anderes Getränk.
Es ist tatsächlich, es ist geschmacklich, finde ich, so unterschiedlich, dass es wirklich was Eigenes ist.
Das
so.
Stimmt schon, ja. Und ich finde es wirklich nicht schlecht. Also ich bin da,
nee, ich finde es auch sehr gut.
Ich bin da gar kein, ich finde es gut. Ich habe einige Male tatsächlich schon Vita Cola getrunken.
Na, guck mal an.
Ja, gibt's ja auch in großen Flaschen.
Da ist jemand, der die Hand ausstreckt. Zu mehr Verständigung zwischen Ost und
ja,
West.
Ja, immer schon. Ich bin ein großer Freund von vielen eurer Errungenschaften.
Ja, du hast ja auch gleich zugesagt, als die Bundesregierung mich an dich vermittelt hat, hat gesagt, hier kannst du den Thüringer mal an die Hand nehmen bei diesem Podcast-Projekt, dass der so ein bisschen auch in die Demokratie reinschnuppert.
Habe ich gesagt, der soll mir 3 Catwurfs mitbringen und dann ist gut. Da ist er dabei.
So ist es, ja. Gesamteinkaufspreis 17 Cent.
17 Spreewaldgurken.
17 Spreewaldgurken,
ja,
genau.
Nein, easy. Ich bin ja auch schon begeistert gewesen, als du vorhin im Supermarkt hier bei mir unsere Bananen bewundert hast. Das war ja wirklich, ist ja wirklich passiert. Das fand ich sehr schön.
Ja, das ist wirklich passiert, weil die natürlich
sehr
aber auch
grün sind.
Ja, weil die knallgrün sind
ja,
hier.
Ja, und das ist normalerweise überhaupt nicht der Fall. Aber das ist so. Wahrscheinlich.
Das liegt aber auch daran, dass die Bananen natürlich in dem nächstgelegenen Supermarkt hier bei dir
lange
in Costa Rica
müssen.
Auch
genau.
Ja, direkt nebenan geerntet werden.
Nee, die müssen einfach sehr lange halten, weil die hier natürlich auch völlig ab vom Schuss verkauft werden. Ich glaube, was wesentlich wahrscheinlicher ist, ist, dass diese Fuhre, und wir haben ja eben die Folge aufgenommen, das kann ich jetzt hier an der Stelle so sagen, zum Thema Banden und Kartelle und so, und da war das Thema Kokain spielt eine große Rolle im Zusammenhang mit den Kartellen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Bananenfuhre, die da gemacht haben, eigentlich, das war egal, ob die reif waren oder nicht. Wichtig war, dass da noch 150 Tonnen Koks mit an Bord
waren. Das war quasi nur Mittel zum Zweck.
Eben.
Also es mussten dann noch ein paar Abdeckbananen mit rein und die sind dann halt im Rewe gelandet.
Die sind im Rewe gelandet. Und da haben sie gesagt, wo schieben wir die hin? Ja, hier, irgendwie an den Arsch der Heide. Ja, easy. Also das kann ich gut verstehen. Und naja, was soll's, aber ich fand's witzig.
Tatsächlich.
Hatte eine gewisse Komik.
Bei uns sind die schön gelb und verzehrfertig und meistens ausverkauft. So, Stichwort Austausch zwischen Ost und West. Ich komme zu einer Form des Austauschs zwischen Ost und West, der jetzt nicht so unbedingt wünschenswert ist, wie der Austausch, den man sich heute so wünscht zwischen Ost und West. Also mit düsterem Hintergrund natürlich für diejenigen, die dort ausgetauscht wurden, war es am Ende vielleicht dann sogar gut und die haben sich darüber gefreut, aber insgesamt hat das Ganze einen düsteren Hintergrund. Es geht nämlich um Menschenhandel und Devisen und die DDR hat tatsächlich im großen Stil Menschenhandel betrieben, nicht in dem Sinne, der einem beim Menschenhandel zuerst in den Kopf kommt, ne, dass da Leute irgendwo jemanden kidnappen, die Ausweispapiere und so einziehen und dann irgendwie sehen, dass sie den irgendwo hinverkaufen, sondern staatlich organisiert mit politischen Häftlingen. Und zwar reden wir hier von 33.755 politischen Häftlingen, die BRD für insgesamt 3,4 Milliarden Mark gekauft hat. Freigekauft hat quasi aus der DDR-Gefangenschaft. Und da sieht man auch wieder die Inflation. Früher hast du für 3,4 Milliarden 30.000 Menschen kaufen können. Heute reicht das gerade noch für 10 Fußballer. Also die Inflation wird immer schneller und das Geld ist kaum noch was wert. Dazu durften noch ungefähr 250.000 Menschen aus der DDR nur ausreisen, weil die BRD dafür Gebühren bezahlt hatte.
Mhm.
Das gab es dann auch absurde Einzelereignisse, zum Beispiel zu Weihnachten 1962, da hat die DDR der BRD 20 Häftlinge und 20 Kinder im Tausch für 3 Waggons voller Dünger übergeben.
Boah, da ist aber auch scheiße, wenn du das von dir behaupten musst. Ne?
Symbolisch
ich bin damals gegen Scheiße ausgetauscht.
Das ist echt übel. Daher kommt auch der Ausspruch, die interessieren sich einen Scheißdreck für euch.
Ja, ja.
Ja, aber das ist wirklich, also das zeigt auch diese Absurdität dieser ganzen Geschichte auf. Und es zeigt auch, dass die DDR gewissermaßen ein bisschen versorgungstechnisch und wirtschaftlich auf dem Zahnfleisch ging, wenn sie zu solchen Methoden greifen musste. Zum Ende hin dieser Menschenhandel-Geschichten, kostete eine Person 95.847 D-Mark. Natürlich berechnet von der DDR die Höhe des Schadens, den der Häftling in der DDR angerichtet hatte am Start und die Kosten für seine Ausbildung und sein Studium. Also die haben quasi wirklich auch wieder typisch deutsch, ne, dass man dann nicht einfach sagt, yo, wir sind eine Diktatur, wir unterdrücken Leute und wir wollen die einfach ausnutzen, um unsere kaputte Wirtschaft ein bisschen zu sanieren, sondern wirklich, ne, da wird eine Rechnung gestellt, da heißt ja, das ist, sind ja reale Unkosten, die angefallen sind. Da brauche ich bitten, jetzt die letzten 30 Jahre von diesem Typen hier dann auch ersetzt zu bekommen. Es ist wirklich, also.
Ja, gut, aber ich glaube, dass, also im Zuge der Idee, sich auch jetzt nicht unbedingt als total diktatorischen Staat darzustellen, kann man da vielleicht auf diese Tour so ein bisschen Seriosität vermitteln. Aber es ist
ja, aber klar,
ist natürlich
wer glaubt
absurd.
Denn so? Also
ja,
das ist
natürlich,
ja wirklich,
aber ne, das
so,
ist ja.
Wenn dann quasi Leute teilweise, also was heißt teilweise, werden die Leute aus fadenscheinigen Gründen
ja,
dann irgendwie
es geht
abgeurteilt.
Ja nicht ums Glauben.
Und wir müssen ja den jetzt einsperren aus politischen ja. Gründen, müssen da jetzt was finden, damit wir den verkaufen können, damit wir als Staat irgendwie
natürlich.
Überleben. Also es ist schon hardcore.
Absolut.
Weil ja in der DDR gab es ja tatsächlich auch einen Menschen, der tatsächlich für Devisenbeschaffung, tatsächlich der Schalk Golodkowski hieß der, das war quasi der Chef-Devisenbeschaffer der DDR, weil die DDR so sehr auf Devisen angewiesen war und ihre knappe Versorgungssituation und ihre marode Wirtschaft, dass die sich dann solche Spielereien einfallen ließen. Und das wurde ja auch so ein bisschen auf einer Ebene ausgehandelt, wo das nicht offiziell war, ne? Das war natürlich so, also es war auf höchster Ebene vereinbart, diese Austausche, aber oder Freikäufe, aber eben geheim gehalten, was da abgeht. Deswegen wurden auch, da gab es dann tatsächlich Busse, die vom Westen in den Osten fuhren. Und damit das nicht auffällt, hatten die einen Knopf drin, mit dem sie das Kennzeichen quasi umschalten konnten. Also sie sind mit einem Westkennzeichen über die Grenze gefahren, haben die den Knopf gedrückt, klick, ging es dann rum und dann war das Ostkennzeichen drauf, damit das nicht aufgefallen ist.
Wie so Bankräuber.
Und jetzt fragst du dich natürlich, was hat die DDR mit dem ganzen Geld gemacht? Wofür haben sie die Devisen verwendet? Natürlich, um die Versorgungslage für die Einwohner zu verbessern, demokratische Reformen anzustoßen und für sinnvolle Investitionen, damit man dann vielleicht irgendwann mal als Staat das Geld mit moralisch vertretbaren Geschäften verdienen kann. Das war natürlich alles nur Spaß. Man hat damit das DDR-Doping-System ein bisschen perfektioniert, denn die DDR war sportlich sehr erfolgreich, ist immer noch im Medaillenspiegel bei Olympia und vor allem bei den Olympischen Winterspielen auch noch eine bedeutende Größe tatsächlich, weil die da echt viel Wert drauf gelegt haben, wie es ja oft so ist in so autokratischen Diktaturen, wo geguckt wird, dass man über den Sport sich so ein bisschen so ein freundliches, tolles Image gibt und zeigt, wir können hier was. Und dafür wurde in der DDR natürlich staatlich extrem viel auch gedopt. Und die haben das versucht zu perfektionieren mit dem Geld, damit es nicht mehr so schnell auffällt, damit das nicht so schnell nachweisbar ist. Außerdem gab es von dem Geld auch Luxusgüter für die Staatsführung, die da beschafft wurden, was in der DDR so ziemlich alles sein kann. Also es kann jetzt, weiß nicht, von echtem Kaffee bis hin zur Yacht kann damit alles gemeint sein. Und tatsächlich haben die fast ein Siebtel der Gesamtsumme wohl tatsächlich auch genutzt, um die Versorgungslage in der DDR zu verbessern.
Immerhin ein Siebtel.
Und für die DDR war natürlich dieser ganze Deal auch Anreiz, mehr Gefangene zu machen, sage ich mal, und beziehungsweise politische Gegner, die ohnehin schon bestraft wurden, dort noch härter zu bestrafen, um noch mehr Geld rauszuholen. Ja? Weil natürlich auch die BRD dann da gesagt hat, das ist für uns image-technisch natürlich eine schöne Sache, wenn wir dort zeigen, wir kümmern uns um alle Deutschen irgendwie so ein bisschen und wir sorgen uns auch um die Leute, die dort in Gefangenschaft kommen. Aber für die Einzelnen, die dann freikamen, natürlich gut. Für andere, die dann deswegen eher eingebuchtet wurden oder länger eingebuchtet wurden, damit die DDR sie dafür benutzen konnte, harte Sache. Und in diesem Sinne, ich habe jetzt hier den Kellerschlüssel und Quichotte ist von seinen Fans gerne für 95.000 D-Mark hier freizukaufen, wenn da jemand Interesse hat. Damit sind mit eingerechnet die Unkosten, die beim Bearbeiten der Bilder unserer Folgen
entstanden sind. Meine
Podcast-Ausbildung, ist alles streng berechnet.
Ja, ich finde, das ist ein guter Preis. 95.000 ist in Ordnung. Ja, krass, das ist auf jeden Fall natürlich ein gleichsam verwunderliches, aber auch natürlich dunkles Kapitel dieser ganzen Geschichte. Ich komme mal zu einem eher witzigen Kapitel, das aber auch wieder ein gutes Beispiel dafür ist, wie sich dieser kapitalistische Westen von dem Osten unterscheidet, auch in der Herangehensweise bei gewissen Dingen. Und das nicht unbedingt positiv. Und zwar geht es um das Lené-Dreieck. Es ist ein Fleckchen Erde, das sich in Berlin befindet. Und als 1961 die Mauer gebaut wurde, verlief sie Da, wo das Lené-Dreieck ist, entlang der Ebertstraße in Berlin. So, nun gab es aber im Bezirk Tiergarten, da liegt das Lené-Dreieck, eben jene Ebertstraße und die Bellevue-Straße und die Lené-Straße bilden zusammen mit der Ebertstraße ein Dreieck. Kann man sich soweit vorstellen. Und dieses Dreieck ist der Lené-Platz, beziehungsweise das Lené-Dreieck. Und da stand auch mal ein Gebäude der Handelsorganisation. Allerdings ist das abgebrannt. Also irgendwann war da überhaupt kein Gebäude mehr drauf. Ja. Und man hat das Ganze dann platt gemacht und sozusagen eingeebnet. Und diese Fläche war relativ groß und gehörte eigentlich zu Ost-Berlin. Jetzt hat die DDR aber nur durch Stacheldraht diesen Grenzverlauf an diesem Dreieck dargestellt und dieser Draht wurde relativ oft von Westberlinern umgetrampelt, um eine Abkürzung zu generieren. Und jetzt hatte der Westen aber offensichtlich großes Interesse, dieses Dreieck zu bekommen, weil da eine Westtangente drauf gebaut werden sollte. Und jetzt dann entschloss man sich, dieses Lené-Dreieck 1988 zu tauschen, beziehungsweise zu kaufen. Man überließ Ostberlin dann tatsächlich Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 87,3 Hektar und zahlte noch 76 Millionen Mark an die DDR. Auch wieder ein guter Beweis dafür, dass die DDR wohl relativ gerne diesen Deal gemacht hat.
Natürlich.
Weil das Kohle gebracht hat. Und die BRD bekam tatsächlich 96,7 Hektar, zu denen auch dieses Lené-Dreieck gehört. Das ist ein richtig amtliches Stück Land.
Ja.
Und das ist alles relativ kurios, weil auch einfach dieser Grenzverlauf offenbar total bescheuert war. Also da waren halt diese Grenze und dann war da dieses Dreieck. Also irgendwie total bescheuert. Und das, finde ich, ist ja, wenn man sich die Grenze, damalige Grenze und auch den Verlauf der Mauer anguckt, ja relativ oft der Fall, dass du siehst, dass so Grenzen, die Grenze mitten durch Dörfer verläuft, ne, wo so ganze Dörfer einfach getrennt werden.
Ja.
Und du dann halt dann so einen richtigen Tourismus auch hast, dass dann irgendwie Westmenschen da irgendwie so aus Westdeutschland an den westlichen Teil dieses Dorfes gekommen sind, so hochgeklettert sind und geguckt haben, wie die Leute im Osten so leben. Weißt du, also richtig eklige Schaulustige. Aber andererseits natürlich auch interessant, dann zu gucken und vielleicht festzustellen, ja gut, das sieht halt von der Idee her gar nicht so anders aus wie hier, weil es auch einfach die Hälfte des Dorfes ist. Naja, whatever. Was da passiert ist, ist Folgendes, und zwar kam natürlich, wie wir wissen, die Wiedervereinigung, die Mauer ging auf und das Dreieck wurde, nachdem die Grenze quasi offen war, auch nach der Wiedervereinigung, vom Land Berlin übernommen. Und das Land Berlin hat dafür, und das ist, finde ich, ein schönes Beispiel für diesen ekligen Kapitalismus, hat dafür eine D-Mark bezahlt. Und das liegt daran, dass das Warenhaus Hertie dieses Lené-Dreieck bekommen hat, um dort ihre Zentrale zu bauen. Das war eine Hoffnung, die da im Raum stand. Das war 1991, der Plan wurde von Hertie auch verfolgt. Jetzt wurde aber Hertie dummerweise 1994 von Karstadt übernommen. Und die neue Karstadtführung sagte sich, Arsch lecken, das müssen wir jetzt nicht unbedingt, da müssen wir uns nicht dran halten an diese Absprache, dass da die Hauptzentrale hin muss. Und Karstadt wiederum hat dieses Grundstück im Jahr 2000 dann für 145 Millionen Euro an den Metro-Eigentümer verkauft.
Oh Mann.
Wo du auch wieder denkst, so Leute, das gibt's doch nicht. Und das Krasse ist ja, dass dieses Grundstück ja irgendwann mal jemandem gehörte. Also es ist ja tatsächlich sogar, glaube ich, Privatbesitz gewesen. Und in der Folge wurde zwar Karstadt dazu verurteilt, der Familie, der dieses Grundstück mal gehört hat, eine Entschädigung zu zahlen. Aber ich sag mal so, also wenn diese Entschädigung nicht mindestens 144.999.999 Euro war, gekostet hat, dann haben die auf jeden Fall einen Gewinn damit gemacht.
Offenbar.
Und das ist sogar sehr wahrscheinlich. Und das, finde ich, ist einerseits irgendwie kurios, weil es zeigt, wie dämlich diese Grenzverläufe manchmal waren und wie dämlich auch diese Teilung an sich verlaufen ist. Aber vor allem auch, wie rücksichtslos kapitalistisch dann am Ende der Westen umgeht mit Situationen, in denen der Osten gesagt hat, ja gut, ist komm, dann machen wir es halt so. Ne? Also ich fand es hochgradig lustig irgendwie so, aber sehr kurios und vor allem auch irgendwie sehr bedenklich dann.
Also total, das ist so. Das ist so. Ist aber ein guter Aufschlag für meine dritte Geschichte. weil die da auch bei dem Thema eine Mark und wir verschabeln Dinge ansetzt. Es geht nämlich um die Treuhandanstalt.
Ah ja.
Und jetzt ist tatsächlich lustig, dass du dir vorhin ins Hemd gemacht hast, wegen einen Tag nach dem Mauerfall. Die Treuhand kam ja dann tatsächlich erst, ist ja eher so eine Nachwendegeschichte als eine Geschichte aus der Zeit der Teilung. Ich habe sie trotzdem mit reingenommen, weil die Treuhand auch eine allerhand Sachen getan hat, die nachhaltig auch heute noch den Osten so ein bisschen prägen und auch das Bild, was manche im Osten haben. Auch die Problematik, die wir auch in politischer Hinsicht, an der wir heute noch zu knabbern haben, so ein Stück weit. Deswegen habe ich sie genommen, weil die Treuhand wirklich eine Art rotes Tuch für alle ist, die in der DDR gelebt haben oder für viele. Und damit auch ganz eng verbunden die große Frage, die schon öfter mal gestellt wurde oder immer wieder gestellt wurde, gerade im Zuge der Wiedervereinigung, von wegen, das war ja alles scheiß teuer, diese Wiedervereinigung, und die sollen ja froh sein, dass da ganz viel Geld reingesteckt wurde, bis hin zu dem Punkt, das war jetzt nicht alles wertlos und es hat auch der BRD was gebracht. Die Frage, was war die DDR eigentlich wert? So, mit dieser Frage hat sich ja die Treuhandanstalt beschäftigt. Mit der Frage hat man sich bei der Wiedervereinigung beschäftigt. Und da hat man sich jahrelang oder jahrzehntelang drum gestritten. Jetzt tatsächlich gab es 2021 die Freigabe dieser Treuhandakten, auf die sich manche Historiker sehr gefreut haben, weil man da wohl sich auch versprochen hat, da ein paar neue Erkenntnisse zu bekommen, die es vorher noch nicht gab. Und tatsächlich wurde dort ein Schriftstück entdeckt von der Treuhandanstalt vom 25. Juni 1990 und das beziffert den Wert der DDR auf 924 Milliarden DDR-Mark. Mhm. So, also diese ganzen, da ist ja in dem Staat, ne, dieses Parteivermögen, diese ganzen volkseigenen Betriebe, diese Kombinate, so alles Mögliche, was da halt so mit reinzählt. Und bis dahin, bis diese Treuhandakten freigegeben wurden, gab es eben die Zahlen aus der offiziellen Eröffnungsbilanz der Treuhand vom 1. Juli 1990, wo die gesagt haben, die DDR ist wert minus 209 Milliarden D-Mark. Und das wirft diese Differenz, die wirft jetzt kein gutes Licht auf die Treuhandanstalt.
Die Frage ist, ob das Linné-Dreieck mit drin ist oder nicht.
Das ist die natürlich die Hauptfrage eigentlich in der ganzen Sache. Was einen zum Beispiel so ein bisschen skeptisch macht an dieser ganzen Berechnung, ist, dass Bodenschätze, Grund und Boden insgesamt mit 0 Mark angesetzt wurden.
Okay.
Und das ist eventuell ein bisschen zu niedrig angesetzt.
Schon.
Ich weiß nicht. Weil irgendwo war bestimmt auch mal ein Klumpen Kohle mit drin. Aber naja. Anyway, was hat jetzt die Treuhand gemacht? Die hatte ja ein paar Aufgaben und die hatte natürlich, muss man fairerweise auch sagen, eine riesige Aufgabe zu bewältigen, die wohl beispiellos ist in der Geschichte und die es wahrscheinlich so auch nie wieder geben wird. Sie musste sehen, dass sie zwei völlig unterschiedliche Systeme irgendwie zusammenbringt, weil natürlich die Wirtschaft in der BRD völlig anders ausgerichtet und organisiert war als in der Planwirtschaft der DDR. Und sie sollte das Volkseigentum der DDR privatisieren und zukunftsfähig aufstellen und quasi den DDR-Bürgern das Volkseigentum übertragen.
Mhm.
Letzteres haben die DDR-Bürger schon während der DDR so immer mal ein bisschen so gemacht, ne, und aus Betrieben dann allerhand Sachen auch rausgetragen. Ja. Also das gab es in der DDR wohl sehr oft, dass die Leute einfach, ne, wenn sie zu Hause mal was gebraucht haben, dass da bisschen Schwund immer irgendwie war. Und dann gibt es eben auch diese berühmten Firmen, die nur noch eine Mark wert gewesen sein sollen, laut Ansicht der Treuhand, weil halt gesagt wurde, ja, alles völlig marode, alles nicht wettbewerbsfähig. Und dann sind da eben auch Betriebe abgewickelt worden und wo es dann hieß, die kannst du nicht mehr verkaufen, das ist tot, das kauft keiner, das machen wir zu, das lohnt sich nicht. Und dann halt auch Betriebe, die für eine Mark halt eben verscherbelt wurden. Und das hat dann alles dazu geführt, dass natürlich auch hunderttausende Leute ihre Jobs verloren haben, wenn diese Firmen dann einfach abgewickelt und dicht gemacht wurden. Und dann gab es aber auch lukrative Firmen, die tatsächlich eigentlich lukrativ waren und was wert waren, die dann zum Teil auch verscherbelt wurden und das eben überwiegend an westdeutsche Investoren. Und dabei hat die Treuhand in vielen Fällen auch keine allzu gute Figur gemacht. Das muss man auch dazu sagen, es gab ja diese riesigen Kombinate, ne, wo dann teilweise auch ja trotzdem ein System dahinter stand, wie das organisiert ist innerhalb von diesem Kombinat. Und wenn du das halt zerschlägst in ganz viele Einzelteile, wie es die Treuhand gemacht hat, ist vielleicht dieses Einzelteil gar nicht mehr so richtig funktionsfähig. Ja. Zumindest nicht so sehr, wie es im großen Ganzen war. Dann kamen die Investoren, haben teilweise Know-how einfach abgezogen an ihre westdeutschen Standorte oder haben die ostdeutschen Betriebe als verlängerte Werkbank verwendet, was natürlich auch nicht die optimale Geschichte dann ist. Und ja, in der Statistik 80% dieser Betriebe gingen an westdeutsche Investoren, 15% an ausländische Investoren und nur 5% an ostdeutsche. So viel zum Thema, dass das DDR-Volkseigentum an die DDR-Bürger überführt werden sollte. Jetzt ist es natürlich aber auch so, und das muss man auch dazu sagen, diese Treuhandaufgabe war fast unmöglich, da die DDR-Mark ja nur ein Viertel des Werts der D-Mark entsprach, aber quasi über Nacht mit dem Wechselkurs 1:1 aufgewertet wurde. Ja. Und das hat dazu geführt, dass die Unternehmen automatisch unwirtschaftlich wurden. Ja, und dass natürlich auch die Absatzmärkte, die im Osten bis jetzt bei den Betrieben natürlich im Ostblock waren, weggebrochen sind, weil das teurer wurde. Das hatte ja einen Preisanstieg zur Folge und das war dann quasi für die Länder im Ostblock nicht mehr interessant, weil es zu teuer war. Und für andere aber die Qualität dann dort irgendwie teilweise nicht gepasst hat. Und das war eben auch durch diesen Investitionsstau, den es da eben natürlich gab und da auch einfach viele Betriebe marode waren. Nur wird sich auch drum gestritten und sagen die einen, naja, das ging nicht anders und andere sagen aber, naja, wenn man dort mal Geld in die Hand genommen hätte, dann hätte das sinnvoll investiert. Es gibt ja ein paar Erfolgsgeschichten aus dem Osten mit Unternehmen, wo das eben erfolgreich auch geklappt hat mit dieser Überführung in das neue System, aber bei vielen Betrieben eben nicht, was halt dann auch hunderttausende Leute, die dann arbeitslos wurden, zur Folge hatte. Und mal zwei Beispiele von Dingen, wo das einfach ganz, ganz komisch abgelaufen ist und wo die Treuhandanstalt auch sich einfach mindestens stümperhaft verhalten hat. Es gab einen gewissen Herrn Greiner, mittelständischer Unternehmer aus Schwaben, keine Verwandtschaft, der hat in Halle, in und um Halle, so um die 20 Firmen gekauft und ist dort immerhin, hat große Versprechungen gemacht, hat dann quasi immer aus seinen 9 Firmen fortlaufend nur Geld rausgeholt am Ende, 14 Millionen Mark. Hat er dort rausgeholt auf verschiedenste Art und Weise. Und die Treuhand hat aber immer weiter Unternehmen an ihn verkauft, zum Teil deutlich unter Wert und obwohl der gar nicht die ausreichende Bonität dafür hatte. So, der hat dann zum Teil quasi den Kauf eines neuen Unternehmens damit finanziert, dass er Vermögenswerte aus einem anderen Unternehmen, was er gerade gekauft hatte, dann da reingeschoben hat. Und das hat diese Betriebe natürlich auch irgendwie geschädigt. Und die Treuhand hat gesagt, naja, privatisiert ist privatisiert, Hauptsache weg. Dadurch wurden da so manche Firmen in Schieflage gebracht, wodurch dann am Ende auch natürlich wieder Arbeitsplätze krachen ging. Gesamtsumme, die dort an Schaden quasi durch diesen Greiner angerichtet wurde, mit Betrug und Veruntreuung zwischen 3 und 10 Milliarden D-Mark. Boah. Also nicht durch den Greiner insgesamt, durch Betrug und Veruntreuung von den ganzen Unternehmern, die beispielhaft so wie der Greiner dort gehandelt haben, waren es zwischen 3 und 10 Milliarden D-Mark. Die da quasi, wo da beschissen wurde. Und das ist schon echt eine hohe Summe und das spricht auch schon für eine gewisse Nachlässigkeit und wie stümperhaft da teilweise rangegangen wurde. Kann man jetzt wieder verteidigend sagen, es musste ja alles extrem schnell gehen, aber wirft natürlich kein gutes Bild darauf. Und ein anderes Beispiel sind die Kali-Werke. Die wurden einfach von der Konkurrenz aus dem Westen aufgekauft und einfach dicht gemacht, weil die gesagt haben, wir kaufen die und machen die dicht, dann ist der Wettbewerber weg oder es besteht nicht die Gefahr, dass dort ein Wettbewerber entsteht, obwohl da nichts war mit kaputt und unwirtschaftlich. Mhm. Also das hätte dann dort einfach besser laufen können. Und das prägt natürlich auch das heutige Bild der Leute im Osten. Über 90% sagen in Umfragen, die Arbeit der Treuhand wirkt sich noch heute auf den Osten aus. Und über 80% sagen, der Westen hätte sich mit Hilfe der Treuhand am Osten bereichert. Und wenn man so diese Beispiele hört, ist das natürlich ein Bild, es gibt kein gutes Bild ab, ne? Wenn du sagst, jetzt 95% derer, die dort dann Unternehmen gekauft haben, sind eben nicht aus dem Osten.
Absolut.
Das und ist eine Statistik, die spricht für sich, diese, einfach schon, was schon auf den ersten Blick einfach ein Geschmäckler hat, wenn du sagst, ja, für eine Mark wird das jetzt verscherbelt, obwohl es noch lukrativ war und es wird gar nicht drauf geguckt, wird hier irgendwie eine funktionsfähige, zukunftsfähige Wirtschaft gebaut, die du ja brauchst vor Ort für eine Strukturstärke in dieser Region, sondern es wurde nur drauf geguckt, das verscherbeln, das abwickeln, das ist nicht mehr wirtschaftlich, alles weg, alles raus und gar nicht so wirklich drauf geguckt, dass das dann auch ja nachhaltig, langfristig dort funktioniert. Und das Ziel war eben nicht, im Osten eine starke Wirtschaft aufzubauen, sondern das Ziel war, dort halt irgendwie das zu verscherbeln am Ende, was dann dort auch passiert ist. Und deswegen ja, hat das ein ziemliches Geschmäckle und ist bis heute Gegenstand von vielen Diskussionen, weil das natürlich auch symbolisch gezeigt hat, selbst wenn es bei den Unternehmen teilweise so war, dass die marode waren und nichts mehr wert waren, hat das natürlich für die Leute, war das das Signal, das, was ihr hier 40 Jahre lang getrieben habt, das war nichts wert und ist alles Müll gewesen und bringt alles nichts. Und ja, das wirkt sich natürlich auf die öffentliche Meinung aus. Und andererseits entstand halt das Bild eines Selbstbedienungsladens und das Gefühl dieser Übernahme und nicht der Einheit, was, glaube ich, ganz wichtig gewesen wäre. Und da ist das mit der Treuhand nur ein Baustein, aber einfach, denke ich, kann man da die Erkenntnis ziehen, das hätte einfach, besser laufen können, denn die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost und West wurden mit der Arbeit der Treuhandanstalt einfach zementiert.
Ja, absolut.
Der Osten wurde de facto deindustrialisiert, wenn du das so willst. Es kamen wirklich Millionen Arbeitslose dazu nach der Wende und das ist für viele einfach auch ein Bruch in der Biografie gewesen. Und ja, wie gesagt, mancher sagt, das ging nicht anders. Andere sagen, man hätte das viel besser machen können. Und wenn man es besser gemacht hätte mit der Treuhandanstalt, wäre vielleicht die wirtschaftliche Situation im Osten besser und damit auch das politische Klima.
Ja, man hätte halt vielleicht auch die Eigentümer innerhalb der eigenen Region und Reihen halten können, zumindest zu einem größeren Prozentsatz als zu 5. Und das ist halt
zum Teil gab es ja dieses Angebot und manche haben das ja dann auch so gemacht, dass man da seinen eigenen VEB quasi übernommen hat, aber das es hat eben bei vielen nicht funktioniert. Und es war eben ja schon so, dass es zum Teil ja auch so war, wie eben geschimpft wird, dass das ein Selbstbedienungsladen wurde und dass quasi das Ganze irgendwie auseinandergenommen wurde.
Auf jeden Fall
nicht zukunftsfähig daran gegangen wurde.
Total, genau. Auf jeden Fall sehr kurzsichtig und nicht zukunftsorientiert. Das ist definitiv so. Ja, krass, ey. Das ist eigentlich schon, eigentlich wäre es schon ein guter und mit gut meine ich dramaturgisch gesehen Schlusspunkt.
In diesem Sinne.
Für diese Story.
Danke fürs Einschalten.
Aber, ich habe noch was völlig Belangloses. Und zwar.
Geil.
Ja, wobei es ist schon Spaß, also es ist irgendwie lustig und es ist sehr interessant. Und zwar geht es um die kleine Wiedervereinigung. Die kleine Wiedervereinigung fand im Westen statt und zwar ging es um das Saarland. Das Saarland, das ja ungefähr die Größe des Saarlandes hat und die Zeit von 1947 bis 1956. Und zwar wurde das Saarland nämlich zu französischem Protektorat. Da hatte man natürlich eine Besatzungszone und Franzosen haben das oder wollten das ausgliedern, das Saarland selber anscheinend auch. Und damit wurde das Saarland offiziell von Deutschland getrennt. Und Deutschland hat das nicht anerkannt, konnte aber nichts gegen die französische Verwaltung tun. So, die Eigenständigkeit des Saarlandes sollte dabei durch eine eigene Flagge, eine eigene Hymne, eine eigene Staatsangehörigkeit und Landeswappen symbolisiert werden. Also das ganze Zinnober. Und der Name des Landes war Saarstaat. So hat man das damals genannt. Und in beinahe allen politischen Belangen wurde tatsächlich dieser Saarstaat an Frankreich angeschlossen, was auch die Verwaltung betrifft, auch im Hinblick auf Zölle. Die Verteidigung und Außenpolitik wurde von Frankreich übernommen und das alles wurde sozusagen in französische Hände gelegt. Und dadurch erklärt sich natürlich auch die bis heute nicht nur regionale, sondern auch mentalitätsgeschichtliche Verbindung zu den Franzosen. Also Saarland ist einfach sehr, sehr französisch geprägt und natürlich auch, wie gesagt, durch die regionale Nähe, aber eben auch so von den Abläufen her und so, was so die ganzen internen Inhalte angeht. Jetzt gibt es natürlich rechtliche Zweifel an dieser ganzen Geschichte, dass dieses sogenannte Saar-Statut, so hieß das damals, das den Franzosen diesen immensen Einfluss garantierte, auch völkerrechtlich gültig war. Die Deutschen haben aber diese Regelung bis 1954 einigermaßen stiefmütterlich geschehen lassen, betrachtet, hingenommen, whatever. Und dann hat sich Adenauer eingeschaltet und stark gemacht für die Wiedereingliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik. Und
war ja auch davor einiges passiert, wo man wahrscheinlich erstmal dachte, wir müssen den Ball ein paar Jahre flach halten.
So sieht's aus.
Und, lass erstmal Gras über die Sache wachsen, genau, dann können wir nochmal fragen.
Vor allem nicht erst zum ersten Mal, sondern schon zum zweiten Mal sind da Sachen passiert.
Ja.
Im Zusammenhang mit Frankreich.
Gerade mit Blick auch auf diese Hin- und Her-Zurückgabe von Elsass-Lothringen zum Beispiel. Da haben sie sich wahrscheinlich dann vielleicht auch gedacht, hätten wir gern wieder, aber das ist jetzt so oft hin und her getauscht worden.
Absolut. Genau. 1870, 71, dann der Erste Weltkrieg. Kriegt jetzt das, also war auf jeden Fall, hat man gedacht, so komm, wir backen mal ganz kleine Brötchen. Und so, jetzt kam Adenauer aber und hat sich dann doch irgendwie da drum gekümmert und hat sich dafür eingesetzt, dass das Saarland doch zur Bundesrepublik gehören sollte. Und man machte dann auch eine Volksbefragung, also innerhalb des Saarlandes, und die fiel dann zu tatsächlich 2/3 für diese Wiedereingliederung aus.
Ja.
Und dann hat man das in Angriff genommen. Und tatsächlich zum 01.01.1957 trat dann das Saarland wieder der Bundesrepublik Deutschland bei. Und lustig ist, dass es vorher tatsächlich auch eigene Parteien dort gab. Also die haben wirklich komplett, also es gab zwar eine CDU, aber es gab halt nur die Saar-CDU. Also man hat das so, ja. Und es gab zum Beispiel, es gab die Sozialdemokratische Partei des Saarlandes. Es gab die Christliche Volkspartei des Saarlandes oder die Kommunistische Partei Saar. Also, wie gesagt, also unterschiedlichste Parteien. Das Ganze hatte eine eigene Verwaltung. Es hat alles einigermaßen, also natürlich im Anschluss zu Frankreich, aber doch abgespalten von der BRD funktioniert. Und was auch spannend ist, ist, dass das Saarland tatsächlich eigentlich von keinem anderen Staat völkerrechtlich anerkannt wurde, oder dieser Saarstaat, der wurde tatsächlich von keinem anderen Staat anerkannt, aber es war 1951 Mitglied des Europarates. Also auch ein kleiner Widerspruch eigentlich. Und jetzt fragt man sich natürlich, warum hat Frankreich dieser Wiedereingliederung eigentlich zugestimmt? Was hatten die davon? Und also die haben, wie schon im Versailler Vertrag, Kohlelieferungen bekommen.
Ja.
Damals als Reparationen und diesmal als Ausgleich sozusagen. Und haben sich damit dann zufrieden gegeben und gesagt, okay, dann könnt ihr da das Saarland wieder eingliedern. Und damit hatte man im Endeffekt schon im Jahre 1957 eine kleine Wiedervereinigung. Zu einem Zeitpunkt, als die Mauer noch gar nicht gebaut war. Aber es natürlich schon darauf hinauslief, dass es 2 Deutschlands geben würde. Und zum Glück, zum was immer, auch wie man es nennen würde, mit einem geeinten BRD-Deutschland, nämlich mit dem Saarland am Start. Also fand ich eine sehr, sehr schöne Geschichte und irgendwie, so eine Westgeschichte, die dann doch auch wieder eine Story ist, so eine Nachkriegsstory, wie man sie schon im Nachgang zum Ersten Weltkrieg gesehen hat, wo Gebiete verloren gingen, die man irgendwie wieder gewonnen hat und wo man Reparationen dann zahlen musste, die auch nicht zum vollen Teil bezahlt wurden, wo man dann irgendwann wieder die Zügel lockerer gelassen hat und so. Und also natürlich ist die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg bisher friedlich verlaufen im Zusammenhang der deutsch-französischen Beziehungen, die ja auch eine ganze Weile sehr gut waren und im Moment noch sind, mit sehr leichten Abstrichen. Aber trotzdem finde ich das eine sehr, sehr interessante Parallele, dass man doch dann so Errungenschaften wieder gezogen hat seitens der BRD, bei denen man erstmal dachte, so ja, da können wir jetzt nicht große Ansprüche stellen, so Frankreich gegenüber. Aber dann doch, und Wiedervereinigung 1957, ja.
Ja. Also die von der Drei-Staaten-Lösung zur Zwei-Staaten-Lösung und später dann zur
Ein-Staaten-Lösung.
Zur Ein-Staaten-Lösung, zur endgültigen Wiedervereinigung, die uns dann auch diesen Podcast ganz ursächlich ermöglicht.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Sonst müsstest du mich für 95.000 D-Mark aus dem Osten freikaufen, um diesen Podcast mit mir hier aufzeichnen zu können.
Ja.
Hier in Costa Rica.
Für dich würde ich einfach zwei Kisten Cola rüberschmeißen, dann wäre das schon gebongt.
Ja, stimmt.
Ja. Und ich glaube, das also muss man auch an der Stelle sagen, da sind ja...
Oder dann, wieder so ein Wagen voller Gülle.
Ja, genau, ein Wagen voller Gülle. Zwei Kisten Cola, ein Wagen voller Gülle. Und das ist ja doch auch eine schöne Verbindung, weil also ich stelle mir so eine Kettwurst und so eine Cola, so eine eiskalte Cola, stelle ich mir schon gut vor.
Das ist tatsächlich, ja. Ja. Also ja, tatsächlich vielleicht auch so ein Ding, was man mal... Am Tag der deutschen Einheit in Zukunft einführen kann. So jeder, der in den alten Bundesländern wohnt, zur Feier des Tages der deutschen Einheit gibt es bei uns dann immer eine Kettwurst und wir tanzen einen Lipsi. Und für die Ostdeutschen zur Feier des Tages der deutschen Einheit gibt es dann mal eine Coca-Cola in Thüringen.
So sieht es aus. Am 3. Oktober, ey, das wär's doch. Ja, gut, ey, Leute, wir sind schon wieder am Ende unseres Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben wieder mal große Freude gehabt. Ich kann da natürlich nur für mich sprechen, aber deinem Gesicht entnehme ich, dass auch für dich das Ganze hier keine Qual war. Und ihr habt natürlich wieder die Gelegenheit, wir bitten euch darum, abzustimmen, welche dieser Teilungsgeschichten für euch die spannendste war, die verrückteste, wie auch immer. Sagt es uns über Social Media und hört natürlich gerne auch nächsten Monat wieder zu. Wir versuchen Regelmäßigkeit und wir können diesmal versprechen, dass auch nächsten Monat eine Folge kommen wird. Und deswegen stay tuned, ey. Vielen Dank.
Danke euch. Ciao.